Liebe Geschwister, in der Vorbereitung für diese Predigt bin ich über ein Gleichnis gestolpert. Das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern oder von den anvertrauten Talenten. Und dieses Gleichnis kenne ich schon sehr lange und in der Regel ist das etwas, was mir Druck macht. Ich hatte immer irgendwie so das Gefühl gehabt, wenn du das richtig nimmst, dann hast du nie genug gemacht. Das hat das irgendwie bei mir hinterlassen. Aber ich gehe einfach nicht davon aus, dass Gottes Wort das zum Ziel hat, sondern dass wir uns aufbauen. Und ich habe in diesem Gleichnis einen Schlüssel entdeckt, der genau das aufgreift, womit ich diesen Gottesdienst gestartet habe. Und es ist spannend, das vielleicht mal mit ein bisschen anderen Ohren zu hören, als wie wir das gewohnt sind. Ich lade uns ein, dieses Gleichnis einmal zu hören und auch zu hören, was Jesus damit meint. Ein Mann, der verreisen wollte, der rief seine Mitarbeiter und übergab ihnen sein Vermögen. Dem einen gab er 50.000 Euro, dem anderen 20.000 und dem dritten 10.000. Und dann reiste er ab. Da ging der mit den 50.000 sogleich ans Werk, machte Geschäfte mit dem Geld und gewann weitere 50.000 hinzu. Ebenso gewann der mit den 20.000 diese Summe auch dazu. Der aber nur 10.000 empfangen hatte, machte ein Loch im Garten und vergrub das Geld seines Chefs. Und als er nach längerer Zeit zurückkam, rechnete er mit den Mitarbeitern ab. Da übergab ihm der, dem 50.000 anvertraut worden waren, noch weitere 50.000 dazu. Und der 20.000 empfangen hatte, überbrachte noch 20.000 dazu. Da sagte der Chef zu den beiden Mitarbeitern, ihr seid treue und zuverlässige Leute. Ihr habt schon das Wenige gut verwaltet, nun werde ich euch auch viel mehr anvertrauen. Aber nun kommt erstmal zum Festmahl. Dann kam auch der mit den 10.000 Euro und sagte zu seinem Chef, ich wusste ja, dass du ein harter Mann bist und ernten willst, wo du nicht gesät hast. Da habe ich dein Geld im Garten vergraben, aber hier hast du es zurück. Da antwortete ihm sein Chef, du böser und fauler Mensch, du hättest zumindest das Geld zur Bank bringen sollen, damit es dort Zinsen erbringt. Und er sprach zu den anderen Mitarbeitern, nehmt ihm das Geld weg und werft den unnützen Kerl einfach raus. Schon ein krasses Beispiel, finde ich. Und ist eine ziemlich klare Sache, eigentlich. So richtig schön schwarz-weiß. Ich liebe das ja, wenn das schwarz-weiß ist. Dann ist es klar, oder? Da gibt es die Treuen und Fleißigen, die noch mehr bekommen. Und die Bösen und Faulen, die auch das, was sie haben, verlieren. Also ganz einfach. Du hast von Gott tolle Gaben bekommen. Und wenn du die nicht treu und fleißig einsetzt, dann verlierst du die und fliegst raus. Es ist schon wirklich so. Hier geht es wirklich darum, was du mit dem machst, was du empfangen hast. Und wir rechnen eigentlich nicht damit, dass wir dafür einmal bei Gott Rechenschaft ablegen müssen. Gott wird dich fragen, was hast du mit dem gemacht, was du empfangen hast? Was ist mit dem Segen, den du bekommen hast? Konntest du ihn nutzen? Welches Talent, welches Zentner, welche Gaben hast du von Gott empfangen? Und hier ist vielleicht schon der erste Knackpunkt. Viele denken, wenn es um Gaben geht, kannst du nicht verstehen? Es piept. Ich glaube, viele denken, wenn es um die Gaben geht, dann geht es nur um irgendwelche Dienstgaben, die Paulus in den Gabenkatalogen auflistet. Und die spezielle Leute für eine spezielle Mitarbeit bekommen haben. Die sogenannten Charismen. mit denen uns Jesus durch den Heiligen Geist zum Dienst ausrüstet. Und leider denken auch viele, mich geht das Thema ja eigentlich auch nichts an, weil ich ja gar nicht zu irgendetwas Speziellem im Reich Gottes vorgesehen bin. Ich habe doch gar keinen besonderen Dienst. Oder ich will den vielleicht auch gar nicht. Der biblische Begriff Talent, der hier verwendet wird, hat auch nichts mit dem Begriff im Deutschen zu tun, den wir kennen. Talent quasi als eine besondere Fähigkeit, die eine hat und der andere eben nicht. Daniel, du hast das Talent, Musik zu machen. Ich bin da völlig talentfrei. Ein Talent, geistlich gesehen, was hier beschrieben wird, beschreibt nicht nur unsere Fähigkeiten, es beschreibt die Mittel, die Kraft, die Liebe, der Trost, die Freude, die Zuversicht, die Gelegenheit, kurzum alles das, was an Segnungen Gott für uns in unser Leben hineingibt, damit wir im Leben ihm folgen können. Das hat nicht nur mit Dienst zu tun. Noch einmal. Welche Gaben hast du von Gott empfangen? Wir haben heute Morgen eine Menge gehört. Zum Beispiel Liebe für die Leute, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Trost, wo du traurig bist. Kraft, wo du gedacht hast, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Freude, wo alles so grau in grau erschien. Wie viel in der Vorbereitung im Auto, so hörte ich wieder so ein Lied von Sarah Connor. Die meisten kennen das. Weißt du nicht, wie schön du bist? Ja, dass Gott dich so sieht, weißt du das nicht? Der sieht nicht das, was an dir runzlig ist. Der sieht nicht das, was du immer falsch machst, sondern er sieht das Schöne in dir. Und das will er sehen. Vergebung. Mut. Zuspruch, das sind Gaben Gottes. Frieden, manchmal auch Einsicht in bestimmte Situationen. Gott gibt jedem seiner Kinder, ohne Ausnahme, durch Christus solche Gaben. Nicht nur spezielle Dienstgaben, sondern Gaben, die dein Leben reich machen, die dein Leben die Kraft geben, zu bestehen und das zu empfangen, was er in seinem Wort auch verheißen hat. Das tut er bei jedem von uns, ohne Ausnahme. Aber Gott wünscht sich für uns und er erwartet es auch von uns, dass wir diese Gaben, nicht nur die Dienstgaben, dass wir diese Gaben wirklich auch nutzen, einsetzen, dass die was in unserem Leben bewirken, verändern, dass wir die nicht zur Kenntnis geben und morgen so tun, als hätten wir das nie erlebt. Sie nicht einfach irgendwo verbuddeln, weil dann verlieren wir sie. Dann verlierst du den Frieden wieder, wenn du ihn vergräbst. Und hier kommt ein geistliches Prinzip aus meiner Sicht im Reich Gottes zu tragen. Was menschlich gesehen eigentlich völlig unverständlich ist. Je weniger du deine Gaben nutzt, je schneller verbrauchen die sich. Aber je intensiver du sie nutzt und einsetzt, umso länger hast du davon, umso schneller, umso mehr wachsen sie. Ich möchte das mal mit einem ganz einfachen Beispiel illustrieren, mit einer Gabe, die wir vielleicht gar nicht so als Gabe anerkennen würden. Ich nenne die mal Vergebung. Die Gabe der Vergebung kann jeder von Gott empfangen. Dafür müsst du auch keine Leistung bringen. Du musst lediglich Jesus Christus darum bitten, dass er dir vergibt. In Christus haben wir Erlösung durch sein Blut, heißt es im Epheserbrief. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat. Dann ist jetzt was in deinem Leben richtig krumm gelaufen. Vor Gott, vor den Menschen. Du bittest Christus um Vergebung. Und Jesus sagt, das verheißt er in seinem Wort explizit, wenn du deine Schuld ihm bringst, vergibt er dir. Das ist eine Zusage. So, Und du hast für eine Situation diese Vergebung empfangen. Dir ist vergeben. Wie lebst du damit? Dann kommt der Nächste und pinkelt dir irgendwie ans Bein. Wie kann der nur? Warum? Und der Sauerei und tralala und hopsasa. Die Bibel macht das in einem Beispiel von einem Knecht, der die empfangene Gabe der Vergebung nicht einsetzen wollte in Matthäus 18, sehr, sehr deutlich. Und was passiert? Er verliert es. Er kriegt seine ganze Schuld vergeben, eine hohe Schuld, die er niemals hätte zurückzahlen können. Er kriegt diese Gabe von seinem Herrn und er sagt, dir ist vergeben. Und der Nächste, der kommt, aber deine kleine Schuld, die will ich haben, auf Heller und Pfennig. Das ist nicht die Gabe einsetzen. Das ist die Gabe verlieren. Und er verliert auch das, was er vorher erlebt hat. Und das ist krass. Er verliert es. Jesus fordert uns in diesem Beispiel auf, vergebt, wie ich euch vergebe. Setzt meine Gabe der Vergebung ein und vergebt anderen. Wir beten das im Vaterunser. Und dann wird diese Gabe sich vermehren. Denn so wie ihr einander vergebt, heißt es dann, wird der Vater im Himmel auch unsere Vergehen wieder vergeben. Das steigert sich. Aus 20 Vergebungen werden 40 Vergebungen, aus 50 100. So wächst es. Es einfach nur zu vergraben. Du verlierst es. Gar nichts wächst. In unserem Gleichnis setzen zwei Knechte ihre Gaben ein und sie verdoppeln sie damit. Der Knecht, der sie nicht einsetzt, der verliert sie und er verliert sich am Ende. Aber um die Segnungen und Gaben, die Gott dir in Christus schenkt, wirklich einzusetzen, solltest du geübt sein, diese Gaben auch zu entdecken. Das ist ein Problem, was wir oft haben. Deshalb mache ich das auch immer so gerne mit den Zeugnissen, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen manchmal in Unruhe versetzt. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, immer wieder wahrzunehmen, wo Gott was in meinem Leben tut. Wir vergessen das zu häufig. Du sollst geübt sein, die Gaben Gottes, die Segnungen Gottes zu entdecken. Viel zu viele Christen erzählen mir immer wieder, ich empfange doch nichts. Und sie messen ihr angebliches Nichts an dem, was der andere bekommen hat. Ein Grundsatz des Handeln Gottes in deinem Leben ist folgender. Ich gebe dir nicht immer, was du willst. Ich gebe dir aber immer, was du brauchst. Unsere Enkelkinder waren da, das ist immer eine schöne Sache. Und dann lassen wir uns das natürlich als Großeltern auch nicht nehmen, mit denen auch schon mal einkaufen zu gehen und sie ein bisschen zu verwöhnen. Der eine bekommt eine Sonnenbrille, die andere einen schönen Pulli. So weit, so gut. Bis die zwei anfangen zu sagen, meine Sonnenbrille hat 10,50 Euro gekostet, mein Pulli aber 17,80 Euro. Dann sagt der mit der Sonnenbrille, der ganz glücklich war, dass er die Sonnenbrille bekommen hatte und ganz stolz war, warum kriege ich so wenig? Der andere brauchte keinen Pulli, aber der brauchte eine Sonnenbrille, tatsächlich. Ja? Warum bekomme ich weniger als der andere? Und trotzdem, beide bekommen, was derjenige auch brauchte. Warum bekommt der eine Knecht 50.000 Euro und der andere 20.000 und der andere 10.000? Ist das nicht ungerecht? Nein. Gerechtigkeit ist nicht, dass jeder das Gleiche bekommt, sondern jeder das, was er braucht und womit er auch umgehen kann. Aber eins ist immer gleich. Alles, was Gott gibt, ist aus Liebe. Die 50.000, die 20.000, und die 10.000. Und auch die 10.000 können dir zum ganz, ganz großen Segen sein, weil Gott es so will. Es macht keinen Sinn, auf den zu gucken, der die 50.000 kriegt. Wir sind doch völlig unterschiedlich in dem, was wir können und in dem, was wir brauchen. Und deshalb gibt Gott auch Unterschiedliches. Und das ist nicht ungerecht. Deshalb, wenn du über deine Gaben nachdenkst, vergleiche nicht. Es bringt nichts. Es gibt immer einen, der hat mehr. Es gibt immer einen, der ist schöner. Es gibt immer einen, der kann mehr. Es gibt immer einer, der ist gesünder. Gesünder heißt es, glaube ich, so. Danke, lerne zu danken für das, was du von Gott bekommen hast. Denn es ist das, was Gott sieht, was du brauchst. Für den einen Knecht hat Gott gesehen, du brauchst diese 10.000 Euro. Das sind meine Gaben für dich. Werde viel aufmerksamer auf das, was du schon hast. Und setze deine gesamte Aufmerksamkeit nicht auf das, was du noch nicht hast, so bei meins zu brauchen. Weil du sonst sehr schnell in der Gefahr stehst, das, was du hast, einfach zu vergraben. Anstatt es zum Segen für dich, für Gott oder für andere zu nutzen. Und auch dabei gilt, es geht nicht darum, wie viel wir tun. Am besten noch im Vergleich mit anderen, sondern wie treu wir es tun und wie dankbar wir es tun und wie wir es einsetzen. Das ist entscheidend. So gibt es auch beim Einsetzen der Gaben Gottes unterschiedliches individuelles Maß. Wenn ich Gott meine Gaben, die ich empfangen habe, einsetze, dann sieht das anders aus wie bei Daniel. Und Daniel muss sich nicht schlecht fühlen, weil er das anders macht wie ich. Sondern wenn Daniel das mit Dankbarkeit annimmt und es einsetzt und ich es mit Dankbarkeit annehme und es einsetze. Und es ist ganz unterschiedlich, es ist beides richtig. Der mit den 20.000 und der mit den 50.000, die machen es richtig. Obwohl es ganz unterschiedlich war. Unser Teil, unser Auftrag ist es in erster Linie in seiner Liebe zu bleiben. Das heißt, seine Gaben in Liebe und Treue zu nutzen. Jede Gabe, nicht nur die Dienstgabe. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die Gabe der Vergebung zu nutzen. Die Gabe der Trost, der Kraft zu nutzen. Lebt es. Dank dafür. Was wir nicht müssen, ist aus unseren zehn Talenten 100 zu machen. Wer sich überfordert, gewinnt nicht mehr, sondern erreicht genau das Gegenteil. Auch der verliert Talente, der sich überfordert. Aber letztlich geht es darum, dein Talent, deine Gabe einzusetzen. Dann vermehrt es Gott. Und nicht versuchen, irgendwie zu begründen, warum du es nicht tust. Das tat nämlich der dritte Knecht. Noch etwas sollten wir verstehen. In unserem Gleichnis ist ja von Knechten die Rede. Wer möchte gern Knecht sein? Hand hoch. Naja, das ist ein bisschen wenig. Wer möchte gern König sein? Nein. Wir verstehen oft darunter diejenigen, die ohne Meinung und ohne Rechte sich abrackern müssen. Das sind die Knechte. Die sind sehr negativ eigentlich in unserer Besetzung, in unseren Gedanken. Aber die Bibel versteht unter Knechten etwas ganz anderes. Knechte sind nicht Sklaven. Knechte sind Bevollmächtigte, die im Auftrag und in der Autorität ihres Herrn das Empfangene einsetzen. Tust du das nicht, dann entziehst du dir selber deine Bevollmächtigung, deine Kraft, deine geistliche Kraft und du bleibst geistlich schwach. Wenn Gott dich als Knecht bezeichnet, dann ist das eine Ehre. Dann du darfst im Auftrag und in der Autorität Gottes auch mit seinen Mitteln und Möglichkeiten seine Sache weiterbringen und darin Segen und Wachstum empfangen. Aber wenn du das verachtest und ablehnst, ja, dann lehnst du im Grunde genommen das, wo Gott dich mit ehrt, im Grunde genommen ab. Das ist wie, wenn ich mich einsetze in meine Enkelkinder und alles mache und tue und Eis kaufe und mache und mich abracker und wirklich da hinein und die sagen, mir ist langweilig. Das ist diese Haltung, die wir oft nicht verstehen. Wir wundern uns, dass wir keine Kraft haben. Wenn Gott dich als Knecht bezeichnet, wie gesagt, dann ist es seine Ehre. Und du darfst im Auftrag und in der Autorität Gottes mit seinen Mitteln und Möglichkeiten, seine Sache weiterbringen und darin Segen und Wachstum empfangen. Im Prinzip wird dem Knecht der Besitz Gottes, die Möglichkeiten Gottes übergeben, damit er ihn nutzt und einsetzt, damit er wachsen kann. Und hier ist der Schlüssel. Das, was du empfangen hast, setz es ein, damit du es nicht verlierst. Tja, und in unserem Gleichnis werden uns drei solche Knechte vorgestellt. Zwei, die das machen, die Gaben einsetzen. Und einer, der die Gabe missachtete. Zwei Knechte arbeiten mit dem Anvertrauten und es vermehrt sich, schafft weiteren Segen. Für Gott und auch für die Knechte selber. Das heißt hier, sie werden gelobt, du tüchtiger und treuer Knecht. Ich setze dich über mehr. Also hier ist dieses Prinzip des Wachstums drin, hier kommt etwas dazu noch. Weil sie darin gelebt haben, weil sie es eingesetzt haben. Weil das, was du hattest, treu eingesetzt hast. Geh hinein zu deines Herrn Freude, nimm am Festmahl teil. Meine Freude, sagt Gott, sagt Jesus, wird deine Freude. Nur der dritte Knecht, der handelt anders und wird hier sehr krass als fauler und böser Knecht bezeichnet. Zwei Fleißige, ein Fauler. Drei Knechte, zwei Verhaltensweisen. Der Knecht mit dem einen Talent, der macht es anders. Warum? Er ist auch anders. Ich würde ihn mal so bezeichnen. Der ist religiös und distanziert. Lass mich das erklären. Während die beiden anderen Knechte einfach ihre Gaben annehmen, sie nutzen, legt der andere die Gaben erst einmal weg. Er vergräbt sie, heißt es hier. Nun muss man wissen, wenn man sich ein bisschen im Talmud zum Beispiel auskennt, ist das eine gute Handlungsweise. Das ist eine fromme Handlungsweise. Der macht was, was sehr fromm scheint. Das unterschätzen wir oft. Es geschah durchaus nach der Regel des Talmud, wenn man etwas sicher schützen wollte, dann vergrab es im Garten, dass es keiner findet. Das macht er. Das war sehr fromm. Nur, im Glauben an Jesus Christus musst du nicht sicherstellen, sondern du sollst es einsetzen, sollst damit leben. Erkenntnisse. Wir stellen das oft sicher, dass wir die richtigen Erkenntnisse haben, dass wir genau die richtige biblische Auslegung hier verstehen. Und dass sie genau so ist, wie sie sein muss, wie sie evangelikal tausendmal begründet ist, das stellen wir sicher, damit wir ja auch die richtige Theologie haben. Aber wir leben das oft nicht. Weißt du, ich sage dir jetzt kein Geheimnis, wenn ich dir verrate, dass Gott dich einmal nicht fragen wird, ob du die richtige Theologie hattest. Das interessiert Gott nicht. Wir glauben zwar, das ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt, das ist es nicht. Du wirst nicht gefragt werden, ob du das Richtige weißt. Du wirst einmal von Gott gefragt werden, ob du das, was du richtig wusstest, auch getan hast. Gott ist es egal, was du weißt. Nicht egal ist ihm, was du tust. Und als der Herr des Knechtes kommt und sehen will, was er mit dem ihm Anvertrauten getan hat, da erklärt der Knecht ihm, dass das, was er von Gott weiß, ihn davon abhielt. Jetzt bin ich verrutscht. Dass das, was er von Gott weiß, ihn davon abhielt, das, was er empfangen hat, auch einzusetzen. Das ist irgendwie richtig schlimm eigentlich, was da passiert. Das ist so traurig. Und er verteidigt sein falsches Gottesbild. Ich lese uns nochmal aus dem Vers 24. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hat und sprach, Herr, ich wusste ja, ich habe ja gehört, ich habe ja diese Erkenntnis gewonnen, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Biblisch 100% korrekt. Und ich fürchtete mich, Gottes Furcht ist auch eine 100% korrekte Sache, ging hin und verbarg alles, was ich von dir empfangen hatte. Und jetzt bist du wieder da, siehe, jetzt kriegst du das Deine. Gott ist ein harter Mann. Wer glaubt das? Ich glaube, so etwas kann nur der sagen, der sehr distanziert zu Gott ist. Ja, Gott wird Gericht üben. Gott ist hart. Aber es ist nicht sein Ziel. Weil er weiß, dass Gott richten muss, schickt er seinen Sohn Jesus, damit du nicht gerichtet wirst. Einer, der Gott wirklich kennt, der wird Gott anders sehen. Gott ist ein harter Mann, so etwas kann nur der sagen, der distanziert zu Gott ist. Oder der einfach nur religiös ist. Einer, der Gott nicht kennt. Das wahre Wissen über Gott, über Jesus, entfaltet sich letztendlich erst durch das gehorsame Handeln, dass du es ausprobierst. Nicht durch theoretisches und theologisches Wissen. Es ist wirklich tragisch. Der dritte Knecht macht es theologisch ja richtig. Er sichert das Anvertraute und gibt es ohne Verlust zurück. Er hatte alle Rechtsvorschriften des Talmuds eingehalten. Aber er war von Gott distanziert und deshalb verliert er auch das, was er hatte. So wird das mangelnde Tun, ich würde sagen, es ist der mangelnde Gehorsam, mit einem angeblichen Wissen begründet, du bist ja ein harter Mann, da geht man besser kein Risiko ein und damit verliert man alles. Jesus sucht Hingabe, er sucht Vertrauen und er sucht Gehorsam. Er sucht im Grunde ganz einfach, dass wir das, was wir als Segen empfangen, nutzen, es im Vertrauen einsetzen, nicht darüber ewig drüber nachdenken, ist das denn jetzt richtig oder kann man das auch anders sehen und machen und tun. Mich beunruhigt nicht das, was ich nicht verstehe in der Heiligen Schrift. Mich beunruhigt vielmehr das, was ich verstanden habe und mich einfach nicht traue zu machen. Jesus liebt es und er segnet es, wenn du einfach naiv seine Verheißungen lebst und ausprobierst. Ich kenne jemanden, eine Person, die auch im geistlichen Dienst steht, sobald der 3,50 Euro Geld hat, der gibt es einfach und jeder denkt, das ist doch total unvernünftig, warum macht er das dann, warum sorgt er nicht für seine Rente, warum zahlt er nicht sein Haus ab, warum macht er dies und macht er das nicht. Er gibt es einfach, weil Gott es ihm gesagt hat, weil es da steht. Und dieser Mensch, der hat noch nie gelitten. Jedenfalls nicht Armut. Ich kenne diesen Mensch, dass er immer die besten Gitarren hatte. Der fährt auch ein größeres Auto wie ich. Aber sobald er Geld hat, gibt er es auch weg. Der hat unterm Strich mehr. Wie ich, der sehr klug und weise damit umgehen möchte. Wenn du die Gaben Gottes, die Talente, die Verheißungen, das, was Gott dir zuspricht, verachtest, schaffst du Distanz zu Gott. Auch deine Erkenntnisse, Auch dein theologisches Ringen, was uns manchmal so kommt, es distanziert uns oft mehr von Gott als naiver, einfacher Glaube. Und du verlierst, was du empfangen hast. Kurz zusammengefasst, was hast du empfangen? Und ich glaube eine ganze Menge. Ich glaube, jeder von uns hat viel, viel, viel empfangen. Was hast du heute empfangen? Nimm es jetzt wahr. Die nächste Frage ist, wie gehst du dann mit diesem Empfangenen um? Setz es doch ein. Gott hat mir Glauben heute geschenkt, Zuversicht. Dann geh gleich hin zu deinem Bruder oder Schwester, der vielleicht krank ist, und bet mit ihm. Und mach dir keine Gedanken darum, was passiert denn, wenn Gott es nicht heilt? Das ist doch gar nicht deine Verantwortung. Oder du siehst jemanden in Not, dann helf ihm. Setz das ein, was du hast keine Not gerade. Nimm diese Gabe, keine Not zu haben, an. Leb darin. Setz es heute ein, ohne Aufschub. Nutze es für dich, für Gott und für andere. Mach nicht den Fehler, dich zu distanzieren. Nicht durch Theorie, nicht durch Theologie, ohne Handeln. Gib dein Talent nicht einfach ungenutzt zurück. Drei Knechte, zwei Verhaltensweisen. Wer bist du? Wer Gottes Gaben und Talente nutzt und einsetzt, dessen Gabe und Talente werden mehr und sie werden ihm nicht geraubt. Wer sie versucht zu vergraben, verliert sie. Aber wenn du sie nutzt, kommst du noch mehr von Gott anvertraut. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Deshalb ist wichtig, rauszufinden, was hast du. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Amen.